Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
Es gibt viel zu besprechen und der Anchorman hat keine Zeit, weil du zur Not gerufen wurdest, Anchorman. Was ist da los? Premier League am Wochenende. Elaboriere bitte.
So viel kann und muss ich da, glaube ich, gar nicht erzählen. Ich springe ein am Samstag für ein Spiel. Das Ganze hat sich jetzt gerade erst ergeben. Und insofern ist dann natürlich ein gewisser, man könnte von einem Vorbereitungsdruck sprechen, zusätzlich zu den anderen Sachen. Aber Jens, du weißt ja, im Dienste der Sache kriegen wir das hin.
Ja, das ist eine ganz große Sache. Ganz große Sache. So, übrigens ganz große Sache, jetzt schon vorbestellen, das Jahresmagazin 2023 von Sportradio 360, Mail an Steilpass.
Ach was.
Naja, Mail an steilpass@sportradio360.de, dort Adresse und Anzahl der Exemplare. Unter 18 Exemplaren pro Bestellung wird nicht, nein, aber gerne mehr als eines nehmen. Kostet 12 Euro plus Versand und ist gerade im Entstehen. Aber ich muss ja ungefähr wissen, wie viele Millionen Exemplare ich drucken lasse. Du hast dich ja von Social Media...
Ich elaboriere, was ist da zu erwarten?
Naja, es sind Beiträge von vielen, der auch dein Beitrag ist noch zu erwarten, von dem weißt du noch gar nichts. Es sind Beiträge von vielen aufstrebenden jungen Menschen zu erwarten, die bei uns mitmachen. Ja, und es geht wie immer um Persönlichkeiten. Also es werden Leute gefeiert, Leute getadelt möglicherweise auch und das ist die Quintessenz des Ganzen.
Verrückt.
Sag ich auch. Du hast dich ja von Social Media mehr oder weniger verabschiedet, oder?
Ich pausiere schon eine ganze Weile und muss sagen, es ist
frisch. Schön,
es ist gut so.
Ja,
wahrscheinlich auch für alle Konsumenten.
Ja.
Ich konsumiere aber ja auch deutlich weniger. Und wenn ich mal konsumiere, weiß ich auch, warum ich das tue.
Also folgst du dennoch noch Jan-Åge Fjørtoft? Oder bist
Nein.
Du, nein, okay. Ja, jedenfalls, Fjørtoft ist ein good follow, muss man wirklich sagen. Und hat heute, am Freitag in der Früh, also ein Video gepostet, oder hat es repostet, wo ein Tor von Alan Shearer gezeigt wird für Newcastle. Also wunderbar mit der Innenseite aus der Luft übernommen. Aber wir sind so konditioniert. Ich sehe mir dieses Video an und in der zweiten Einstellung brülle ich mein Handy an, abseits. Und dann schaue ich mir die Kommentare an und die ersten drei Kommentare sind, ja, hätte es den VAR gegeben, abseits. Also ich weiß nicht, ob wir in einer besseren Zeit leben, Markus, dadurch, dass alles überprüft werden kann. Aber natürlich, der Gerechtigkeit Genüge zu tun, ist ja auch ein Wert an sich. Und man muss leider sagen, Alan Shearer hätte dieses Tor aberkannt bekommen im Jahr 2023, wahrscheinlich schon im Jahr 2020.
Abseits würde ich ja auch noch gelten lassen. Aber
ja.
Findest du, dass tatsächlich der
nur abseits
VAR an sich für mehr Gerechtigkeit sorgt?
Also ich habe zu wenig gesehen von diesem Sonntagsspiel Frankfurt gegen Dortmund, wo es unfassbar schlimm gewesen sein muss. Und diese ganze Handregelung, also gestern zum Beispiel, dazu kommen wir gleich, aber gestern war ich bei GAK gegen Sturm, Grazer Stadtderby, Achtelfinale, ÖFB-Pokal, fantastische Stimmung, die Hälfte des Stadions, na sagen wir mal, ein bisschen mehr als ein Drittel in Rot, der Rest, obwohl es ein Auswärtsspiel war, natürlich in Schwarz, weil der SK Bundegammer Sturm Graz natürlich Hausrecht hat in Graz, also wenn es ein Auswärtsspiel ist. Aber, ich habe es nicht gesehen, aber der Harry Otter war vom Kurier, auf dessen Platz ich gesessen bin, er hat dann einen eigenen gefunden, sagt mir zum Beispiel, dass das 2:1 für den GAK tatsächlich mit dem Ellenbogen erzielt war.
Oh.
Ja, und es gibt in Deutschland im Pokal in diesem Stadion keinen VAR und in Österreich erst recht nicht. Und da finde ich dann schon, ich meine, es war dann am Ende was wurscht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt stimmt, aber der Harry hat das wohl nebenbei im ORF sich angeschaut, ich weiß es nicht. Ich finde, da sollte man schon mal einen Blick drauf werfen und bei Abseits ja, aber ansonsten schwierig. Also abseits würde ich sofort sagen, ja, gern VAR und sonst soll er sich bitte zurückhalten.
Aber das war doch in etwa, war das nicht schon immer unsere
ja,
Einstellung
glaub, ich hoffe,
zu diesem
ich
Thema?
Hoffe.
Ehrlich gesagt, meine Einstellung, da können wir gerne zurückspulen und dabei bleibe ich auch, war ja immer, es muss in Echtzeit oder nahe an der Echtzeit passieren. Das ist ja tatsächlich auch dieses ganz große Problem, dem wir immer noch hinterherlaufen, dass wir da Minuten brauchen und so weiter und dann kommen trotzdem keine Dinge raus. Und ich habe ja auch immer das vollste Verständnis. Aber ich glaube, man hat definitiv mehr Verständnis. Und gerade jetzt hätte man viel mehr Verständnis für Entscheidungen auf dem Platz, dass da eben nicht immer alles richtig ist. Siehe jetzt nur erste und zweite Runde DFB-Pokal, wo es ja auch strittige Entscheidungen gibt, wo man aber dann tatsächlich sagt, ja, es gibt halt kein VAR und der Schiedsrichter kann das vielleicht nicht besser sehen. Und man nimmt das genauso hin und genauso soll es dann ja auch sein, als dass man Verständnis hat, wenn eben mehrere Menschen vor einem Monitor irgendwelche Dinge nicht richtig sehen oder nicht richtig kommunizieren oder solche Dinge machen.
Ja, bin ich beide. Ich verstehe auch nicht. Ich meine, ein kleiner Disziplinensprung, aber im Moment ist das Turnier in Paris-Bercy und dort sind noch Menschen an den Linien und Kollege Stefan Hempel ist ja da ein Freund davon und sagt, ja okay, dann passiert halt hier und da mal ein Fehler und ich sage aber nein, das brauche ich nicht. Das hat ja keinen Mehrwert für mich, wenn ein Linienrichter einen Fehler macht. Sondern da gibt es die Technologie, in Paris werden Unmengen an Geld ausgeschüttet, der Sieger kriegt 836.000 Euro und wenn kleinere Turniere in kleineren Kategorien es schaffen, dort das elektronische Hawkeye hinzusetzen, das ist ja eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, aber im Fußball gibt es, bei Abseits ist auch eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, aber das ist schon fast die einzige, weil sonst kannst du für fast alles Argumente finden dafür und vielleicht auch ein paar dagegen. Weil so glasklar 100% und wenn es glasklar 100% ist, dann sollte das der Schiedsrichter eh sehen.
Was hältst du von dem Argument beim Tennis, dass man sagt, man zieht auf die Art und Weise Schiedsrichter heran?
Ja, das habe ich schon gehört.
Dass man die Linie stellt und so weiter. Ist das ein Argument?
Das ist ein Argument. Das weiß ich von Norbert Peik, der Oberschiedsrichter ist bei verschiedenen Turnieren und der gesagt hat, das Problem ist wirklich der Nachwuchs. Also man hat sich eben früher tatsächlich, nicht alle, weil es gibt ja nur begrenzte Anzahl an Positionen für Stuhlschiedsrichter, aber die sind natürlich alle als Linienrichter in den Tennissport eingeführt worden und das ist schon ein Argument, ja. Aber ich denke halt gerade in Wimbledon, ja, wo es nochmal ein kleines bisschen, zumindest früher, es geht immer noch ein bisschen schneller, auch wenn sich die Belege angeglichen haben und wenn du da teilweise siehst, welche Menschen da einfach nur aufgrund ihrer Verdienste in den letzten 48 Jahren für den All England Lawn Tennis Club wirklich dann an der Linie stehen dürfen, da denkst du, nee, sorry, falsch. Und das beste Beispiel ist wirklich, Pete Sampras hatte nur einmal gegen Roger Federer gespielt. Es war im Jahr 2001, meine ich. Und da gab es einen Tiebreak im vierten Satz, meine ich. Sampras, wenn er das Tiebreak gewonnen hätte, das Match gewonnen. Und du schaust dir dieses Tiebreak an, Mohamed Layani ist Schiedsrichter. Und es sind vier Bälle zugunsten von Federer. Und niemand, und du weißt, ich bin der größte lebende Federer-Fan, aber vier Punkte zu Ungunsten von Sampras, die mit einem elektronischen Hawkeye, selbst damals gab es ja noch keine Challenge, nicht passiert werden. Und das ist dann schon im Nachhinein betrachtet. Damals hat man es akzeptiert, war halt einfach so. Aber wenn ich jetzt diese Technik habe, um sowas zu vermeiden, dann setze ich sie bitte gerne auch ein. Gerade wenn Geld keine Rolle spielt.
Bin ich bei dir. Aber ich glaube, und dann müssten wir wahrscheinlich irgendwann auch diese Sequenz abschließen, weil unsere Hörerinnen und draußen sowieso schon sagen, Leute, das ist zum tausendsten Mal. Ich glaube, aber der wichtigste Punkt ist tatsächlich ein kleines Wort, das du da sehr gelassen, ein großes Wort, müsste man fast sagen, das du sehr gelassen ausgesprochen hast, das Akzeptieren. Und das ist ja das, was heute keiner mehr auf die Reihe kriegt, irgendwas zu akzeptieren. Und ohne das wird es nicht gehen. Und wir sehen das ja, ohne das geht selbst ein VAR nicht, bei dem man eben dann akzeptieren müsste, was natürlich dann immer schwieriger ist, dass irgendjemand was nicht sieht oder dass irgendjemand etwas anders sieht, als man selber das wahrgenommen hat. Aber da wir da immer größere Probleme haben, zum einen, und da wir zum anderen immer mehr die Versprechung bekommen, mit der Technik wird das alles besser, werden wir die Probleme nie los. Und ich glaube auch, wobei wahrscheinlich sind diese Zeiten mittlerweile auch vorbei, dass auch das Electronic Line Calling nicht immer ganz astrein ist. Aber wie gesagt, ich glaube, da wird die Technik tatsächlich immer besser. Aber da hat man manchmal ja schon auch den Eindruck, die eine Linie ist jetzt nicht so richtig schön hinkalibriert oder so. Aber da kommen wir hin und dann müssen wir nur noch die LED-Regel aufgeben, dann bin ich damit zufrieden.
Also über Tennis-Regeländerungen kann ich einen Vortrag von 43 Minuten halten und alles wird besser.
Bitte starten Sie.
Okay, gut. Nee, also ich muss rekapitulieren. Gestern Abend, ich war akkreditiert, netterweise. Der GAK hat mir eine Akkreditierung ausgestellt und dafür, dass es ein Derby war, ich muss mal zuerst den GAK loben, mit allem Drum und Dran. Ja, ich bin ja ein in der Wolle gefärbter Schwarz-Weißer, aber selbst der Platzsprecher war in einer Art und Weise fair, wie ich glaube, dass es umgekehrt nicht gewesen wäre. Ja,
War es dir schon fast unangenehm?
naja, das war bemerkenswert, wirklich. Also wirklich, der Platzsprecher vom GAK, dann verletzt sich ein Sturmspieler, Chatter, Vorname nicht Bakari, aber Sidi Chatter, vielleicht auch sogar Sidi Yatta, und humpelt eben raus. Und da sagt der Platzsprecher: Ja, Wechsel beim SK Bundesliga Sturm Graz, reingekommen ist Manfred Zakaria, raus geht Sidi Chatter, wir wünschen ihm gute Genesung. Und ich meine, das würde zwar die gute Kinderstube sowieso voraussetzen, aber dass es gemacht wird, schön. So, dann, also Graz ist übrigens, wer es nicht kennt, Graz ist eine grandiose Stadt, klein, aber du fällst wirklich von einem Café ins nächste Restaurant. Ich weiß gar nicht, wie die alle überleben können, aber offenbar tun sie es, wirklich schön. Und ich komme da zu diesem Stadion hin und gehe dort rein, wo ich dachte, der Medieneingang ist. Da stehen zwei sehr, sehr kompetente junge Menschen mit Migrationshintergrund und sagen: Musst du gehen, Tiefgarage, heute Presse dort. Na gut, gehe ich dorthin, komm, und es sind viele Leute dort, es regnet ein kleines bisschen, finde tatsächlich nach viermaligem Nachfragen den Presseeingang, den richtigen, dann sagt sie mir: Wo ist Ihre Akkreditierung? Sage ich: Nein, ich dachte, die kriege ich hier. Nein, nein, die kriegen Sie an Kasse 8, muss ich nochmal raus, mich in die Meute stürzen, habe ich die aber dann bei Kasse 8 bekommen. Und ich war ja schon einmal dort und das ist ein vergleichsweise kleiner Raum. Also wenn man es zum Beispiel mit den Pressemöglichkeiten des FC Bayern München, der Allianz Arena, vergleicht, da ist wahrscheinlich jeder Raum klein. Aber in Graz ist halt wirklich klein. So, und dann bin ich dort und trinke ein bescheidenes Getränk, nehme mir ein Stückchen Kuchen und sehe plötzlich Herbert Prohaska dort sitzen. Und denke mir: Na, der Herbert, schau. Und wirklich, also, und neben ihm sitzt Roman Mehlich. Also Prohaska kennt man in Deutschland auch, Roman Mehlich, ehemaliger Sturmspieler, ORF-Experte. Und der Prohaska, wirklich a man of the people, muss man wirklich sagen. Also eine Legende des österreichischen Fußballs, ist heuer 70 Jahre alt geworden, sitzt dort mit Roman Mehlich, hat ein Bierchen vor sich, schon vor dem Spiel, obwohl er ORF-Experte ist. Es könnte ein alkoholfreies gewesen sein. Aber total nett, sitzen noch drei andere Leute am Tisch und er erzählt einfach Schwänke aus seiner Jugend. Das hat mich schon mal abgeholt. Und dass Sturm dann 3-2 gewonnen hat, hat mich umso mehr abgeholt. Wirklich ein sehr runder, netter Abend, Markus.
Das freut mich.
Ja, war wirklich schön. Ja. Ich wollte eigentlich noch viel mehr erzählen, aber das war schon.
Aber ey, ja, du wolltest uns doch erzählen, wie dein Transporterlebnis war,
Aus
oder
Wien?
nicht?
Aus Wien,
Ja.
oder? Ja, ich bin wieder zum zweiten Mal jetzt schon beinahe begeistert vom Flixbus. Weil, wenn man erstaunlicherweise das Internet, das WLAN im Flixbus, also ich habe es nicht ganz auf die Spitze getrieben und versucht, dann irgendwas zu streamen, aber das WLAN im Flixbus ist so viel besser als das WLAN in irgendeinem Zug, in dem ich im letzten Jahr gesessen bin. Das ist beeindruckend und wir waren sogar eine Minute früher, was noch nie passiert ist mit irgendeinem Zug, mit dem ich gefahren bin. Ich kann das nur empfehlen. Sehr, sehr angenehm. Das Einzige, wo ich kleine Verbesserungsvorschläge, aber ging wahrscheinlich nicht, ich bin oben gesessen und ganz ehrlich, dieses aufklappbare Dingens, wo man den Computer draufstellt, das war ein kleines bisschen klein. Kleines bisschen klein.
Jetzt geht's aber wirklich los.
Naja, ich meine, auf der anderen Seite, Steckdose hat funktioniert. Wie gesagt, WLAN war gut und kompetenter Busfahrer, also alles gut. Ich kann es nur empfehlen. Und billiger als die Bahn, das kommt noch dazu. Deutlich billiger als die Bahn. Ich stehe jetzt ja kurz vor einer 6-stündigen Heimfahrt mit dem Zug aus Graz. Das ist auch kein Spaß. 6 Stunden von Graz, weil in jedem obersteirischen Kuhdorf gehalten wird. Sehr mühsam.
Was wäre die Flixbus-Alternative?
Gibt's keine.
Aber du könntest jetzt zum Beispiel irgendwie über Wien fahren oder so.
Ja, aber dann bin ich auch 6 Stunden unterwegs. Wahrscheinlich eher länger. Und da müsste ich jetzt auch irgendwie hier aus dem sehr beschaulichen, um es positiv auszudrücken, Volzberg, irgendwie nach Graz kommen zum Flixbus. Also jetzt steige ich hier in den Zug, was auch nicht prickelnd ist, aber der fährt eben mitten zum Hauptbahnhof in Graz und von dort aus geht es dann nach München.
Aber du siehst, wenn du du erwartest natürlich, dass der Zug dich im beschaulichen Volzberg abholt, erwartest aber auch, dass er an keinem anderen beschaulichen Ort hält.
Okay, na, folgendes. Wenn ich hier mit dem Auto zum Hauptbahnhof Graz fahren würde, bräuchte ich bei Normalverkehr 27 Minuten. Mit dem Zug, der eigentlich den direkten Weg hat, dauert 47 Minuten. Und ja, ich fahre ja eben im Zug, aber es ist halt alles ein bisschen anstrengend.
Wir müssen das akzeptieren.
Ja, nee. Was ich noch ansprechen wollte, aber das machen wir erst nach dem Kurzpass, ist, dass es einen neuen Asterix gibt.
Ach was.
Ja, aber erst nach dem Kurzpass. Also den Asterix gibt es schon jetzt, angesprochen wird er nach dem Kurzpass.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und mit dem Flixbus Jensi.
Du hast ja, Markus, letzte Woche sehr, sehr schön gesagt. Was war nochmal das Freitagabendspiel? Mainz gegen Bochum, glaube ich, oder? Oder Bochum gegen Mainz?
Ja, ich glaube, es kann sein.
Ja, wo du gesagt hast, welche Liga eigentlich? Heute Abend ist es schon wieder soweit, wo man sich fragen könnte, welche Liga. Aber das tun wir nicht, weil unser lieber Freund Marco Hagemann das bei der Zone kommentieren wird. Aber wir tun es trotzdem. Komm, es ist Darmstadt gegen den VfL Bochum bei einem ehemals befreundeten Wettbüro. 2,37 die Quote für einen Heimsieg von Darmstadt, 3,75 unentschieden, 2,87 der Auswärtssieg. Jetzt schaue ich mal. Das ist nicht das ausgeglichenste Spiel des Wochenendes, aber fast. But anyway, heute Abend, also Marco verspricht sich kein wunderschönes Spiel, aber ein Kampfspiel. Und aus irgendwelchen Gründen lese ich jetzt hier, das häufigste Resultat zwischen SV Darmstadt 98 und VfL Bochum ist 1:2. Aber das sehe ich ja nicht, weil irgendwie Darmstadt, wir erinnern uns, vergangenes Wochenende in München bis zur Halbzeit souveränes 0:0. Und was danach passiert ist, habe ich verdrängt. Ich weiß es nicht mehr.
Nicht viel, glaube ich.
Nicht viel, glaube ich auch nicht. Und deshalb sehe ich hier ein solides 1:1 voraus, Markus. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, zu diesem Dreckspiel.
Bochum ist übrigens noch sieglos in der Bundesliga. So viel zum Thema, da gehört ja auch fast zwangsläufig hinzu, Tore erzielen oder viele machen oder hinten keine reinlassen oder so. Was wiederum den ein oder anderen interessanten Moment vielleicht bringen könnte, sage ich aber jetzt auch nur, um den Hörerinnen und Hörern es nicht komplett zu vermiesen, da heute vielleicht bei Marco Hagemann mal reinzuseppen. Alles andere als ein 0:0 oder vielleicht ein 1:1 würde mich sehr überraschen. Aber ich glaube, mit deinem Tipp X bist du ganz nah an den Herzen des Ergebnisses. Der Ergebnisse.
Gestern übrigens.
Was ist das denn für ein Satz schon wieder?
Ja, überleg ihn dir nochmal und versuche ihn vielleicht neu zu formulieren. Aber gestern habe ich auch in der Big Show gesagt zu Martin Konrad, mit dem ich mich davor getroffen habe in Graz, in einem sehr netten Café, übrigens Cosimo. Wer in nächster Zeit mal in Graz verspaltet, Café oder Bar Cosimo. Sehr, sehr nett. Habe ich gesagt, also Martin, ich weiß nicht, wer das Tor schießt, aber mehr als ein Tor fällt heute am Abend nicht. Es ist 3:2 für Sturm ausgegangen. Also ich bin sehr, sehr nah an der Wahrheit gelegen. Ja, so, Samstagnachmittag, interessante Spiele, jetzt keine Brüllerspiele, vielleicht das Interessanteste Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen, aber dann natürlich um 18.30 Uhr und da ist eine schöne Tradition, Markus, dass wir bei diesem Spiel auch auf möglicherweise ein paar andere Wetten schauen, nämlich zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München, Samstag 18.30 Uhr, moderiert von Sebastian Hellmann, kommentiert von Wolle Fuß. Zuerst die Quoten, 1,75 Auswärtssieg Bayern, das heißt die Bayern klarer Favorit. Ich weiß nicht, ob ich das auch so sehe. 4:1 die Quote für einen Heimsieg, 4:33 unentschieden. Jetzt habe ich in dieser Woche wirklich oft gehört, wann, wenn nicht jetzt. Wer, wenn nicht wir, warum, wenn nicht dort. Na, letztere beides habe ich nicht gehört, aber Borussia Dortmund sehr pragmatisch in diesem Jahr. Gewinnt die Spiele, so wie gegen Hoffenheim im Pokal, als dann wirklich bessere Mannschaft, halt nur mit 1:0. Und ich frage mich halt, ist es jetzt wirklich so weit? Wir hatten es im Herbst ja schon öfter, dass die Bayern zurückfallen. Aber wie siehst du diese Gemengelage? Zum 134. Mal seit Bundesliga-Gründung kommt es zu diesem Duell.
Bei den Bayern muss man natürlich in dieser Saison schon auch sagen, dass, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass dass mal die Personalsituation so gewesen wäre, wie sie sich aktuell darstellt, dass man tatsächlich Schwierigkeiten hat, auf den einzelnen Positionen Fachkräfte aufzubieten, weil verletzungsbedingt und eben Kaderdünne bedingt, da nicht tatsächlich noch jemand dahinter ist. Man fragt sich natürlich auch, was passiert eigentlich auf dem FC Bayern Campus? Warum hat man da nicht Spieler, Innenverteidiger, die man da dann vielleicht auch hinschicken könnte oder hinpacken könnte? Das ist mit Sicherheit ein Problem. Also da auf der Innenverteidigerposition zwei absolut fitte Spieler aufzubieten, glaube ich. Ich weiß nicht, wie weit Upamecano jetzt dann ist für dieses Samstagspiel. Gilt ja nicht nur für die Innenverteidigerposition, auch Außenverteidiger ist so eine ähnliche Geschichte, aber da sind im Moment ja keine Verletzungen. Und dann haben wir natürlich vorne die Geschichte, die ja jetzt gegen Saarbrücken auch ganz klar rausgekommen ist. Es wird zwar viel gespielt, es wird zwar viel gemacht, aber irgendwie, solange die Ketchupflasche nicht aufgeht und dann 8 Tore rauskommen, kann es eben auch mal sein, dass man sich super schwer tut. Ich sehe hier nicht zwingend einen Sieg oder gar einen klaren Sieg für die Bayern, eben weil Dortmund zu Hause spielt, weil Dortmund, wie du sagst, einen sehr pragmatischen Lauf im Moment so entwickelt hat. 2-2.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich überlege jetzt gerade und ich schaue mir jetzt bei dem ehemals befreundeten Wettbüro, vielleicht bald wieder befreundeten Wettbüro, die Quoten an, wer denn die Tore schießen soll. So, und die ersten 4 Vorschläge, also die mit den schwächsten Quoten, sind tatsächlich 4 Bayern. Ja, Harry Kane natürlich mit der schlechtesten Quote, ja, nämlich 1,8, sollte er zu einem beliebigen Zeitpunkt ein Tor schießen. Danach erstaunlicherweise Erik-Maxim Choupo-Moting mit 2,4, Mathis Tel mit 2,4 und Leroy Sané mit 2,6. Ja, Sahne hat keinen Sahnetag erwischt, um ein ganz, ganz furchtbares Wortspiel anzubringen am Mittwoch. Aber ich halte ihn immer noch für den Besten. Also in diesem Jahr ist er für mich der Beste bei den Bayern. Weil er halt immer, immer Gefahr ausstrahlt. Und ja, Kane profitiert dann gewissermaßen auch davon. Und dann kommt erst Niklas Füllkrug. Und ich weiß nicht, hat Niklas Füllkrug gegen die Bayern schon jemals ein Tor geschossen? Wahrscheinlich nicht.
Jetzt auch nicht.
Weil Bremen, ja.
Aber ich finde da tatsächlich die Quoten interessant. Also gerade wenn man sich überlegt, wenn die Bayern vielleicht zurückliegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tell reinkommt und dann auch trifft, finde ich schon sehr hoch. Also das ist für mich zum Beispiel eine sehr gute Quote. Und ich glaube auch fast fest daran, dass Kane ein Tor machen wird.
Ja, okay, dann kombiniere ich das doch am besten. Übrigens, weil ich es gerade sehe, es gibt eine Quote von 4,5, dass Karim Adeyemi ein Tor macht. Aber gibt es im Moment in der Fußball-Bundesliga irgendeinen Fußballspieler, der eine geilere Frisur hat als Karim Adeyemi? Ich glaube, nein. Also er schaut einfach grandios aus. Aber ist sehr, sehr weit hinten bei Dortmund. Also Reus wäre davor, Mukoko, Daniel Mahlen und im Füllkrug ist derjenige, wo die Wettbüros unseres Vertrauens sagen, das könnte mit den Toren klappen. Na gut, ich glaube nicht, dass es zum 2-2 kommt, Markus. Das würde mich massiv überraschen. Ich glaube, es wird ein 0-1. Trotz allem, es wird ein pragmatisches 0-1.
Okay.
Ja. Okay. Und ich glaube, das war's. Komm, das war's für den heutigen Kurzpass auf sportradio360.de. Präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gau.
Und mit dem Flixbus Jensi.
Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
So, der neue Asterix heißt Die Weiße Iris.
Ja.
Ist erschienen, und das war natürlich extrem gemein, möchte ich sagen. Gemein war das. Am 26. Oktober 2023. Und als Österreicher fehler Mensch weißt du, der 26. Oktober ist bei uns Nationalfeiertag.
Nationalfeiertag, ja, sowieso.
Ja, sowieso. Und das heißt, die Trafiken waren nicht offen. Ich konnte mir die Weiße Iris erst am 27. Oktober in Wien kaufen. Hab leider davor schon die Kritik in der SZ gelesen.
Aber gibt es keine Bahnhofsbuchhandlung, die 24-7, wie wir Österreicher sagen, auch Zeit.
Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ich war am Westbahnhof, da hätte ich eigentlich schon dazuschlagen können. Das stimmt natürlich. Pardon. Aber anyway, also ich habe zuerst schon die Kritik in der SZ gelesen und diese Kritik war gut. Ja, also geht man schon, man geht ja mit gewissermaßen vorbelastet, wenn man, egal was gelesen hat, vorbelastet in das Lesen dieses Hefts rein. Ich bin sehr froh, dass ich meine Brille dabei habe, die ich zwar selten aufsetze, aber dann doch. Und mir gefällt einfach, ich verstehe schon, was der Plan ist des Verlags, dass man jetzt eben eine Schrift nimmt, die ein kleines bisschen fancier ist als die klassische Asterix-Schrift. Aber ich hatte wirklich Probleme, das also wieder zu lesen. Und wie gesagt, die SZ-Kritik war gut. Ich finde, wer ist nochmal der größte Experte bei Sky gewesen, was Asterix anbelangt? Kannst du dich erinnern?
Im Zweifel Thomas Wagner.
Marc Hindelang.
Ah, okay.
Ja, der ja jetzt ist. Marc Hindelang noch bei der Eintracht?
Ich habe nichts Gegenteiliges gehört, was genau gar keine Informations... Gehalt hat, die Aussage.
Ja, aber jedenfalls, was der Asterix-Fan, und schreibt uns bitte, bestellt bitte das Magazin, steilpass@sportradar360.de, schreibt uns aber auch, was ihr von diesem Asterix haltet, weil ich finde, dass es doch einige Zitate gibt, also Referenzen an andere Asterix. Man kann diesen die Weiße Iris natürlich, wenn man noch nie davor Asterix gelesen hat, kann man auch alleinstehend lesen, überhaupt kein Problem, aber wer sklavisch die alten Asterix kennt, findet dann doch mehrere Zitate drinnen und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich werde es heute auf meiner wahrscheinlich 18-stündigen Zugfahrt mir nochmal durchlesen und schauen, ob ich irgendein Detail finde, das ich noch nicht wohlwollend gewürdige. Es ist okay. Ich finde, es ist klarer gezeichnet als der letzte. Der letzte war der Greif oder die Suche nach dem Greif, jedenfalls irgendwas mit Greif. Da waren mir die Bilder teilweise zu voll. Jetzt ist es wieder so ein bisschen mehr alte Schule. Ja, aber ich habe natürlich gleichzeitig, also René Goscinny oder Goscinny, wie auch immer man ihn ausspricht, der legendäre Texter, hatte auch Lucky Luke getextet. Und ich habe jetzt hier wieder bei meinen Eltern, was ich gerne mache, alte Lucky Luke-Hefte gelesen. Das ist einfach brillant. Das ist auf den Punkt gebracht, das ist pfiffig, das ist kurz, das macht Sinn. Und da, vielleicht funktioniert das jetzt auch nicht mehr, aber das ist Loriot-haft fast, möchte ich sagen. Und Loriot, wie wir alle wissen, war der Größte.
Bist du da wie bei deinen Filmen, dass du sklavisch das Ganze im Original liest.
Ja, auf Lateinisch. Ja, natürlich auf Lateinisch. Ich habe es im Originallatein. Nein, natürlich nicht. Es gibt ja, wie man weiß, es gibt ja Asterixe, die zum Beispiel ins Bayerische übersetzt wurden. Oder ins Steirische, ins Storsteirisch. Asterix auf Storsteirisch oder auch auf Wienerisch. Aber diesen hier habe ich klassisch im Hochdeutschen gelesen. Er ist okay.
Ja. Ist die Weiße Iris ist eine Blume? Weiße Iris eine Person?
Es ist eine Lebenseinstellung.
Das heißt, den Kommentar, den ich auf X formerly known oder forever known ist Twitter gelesen habe, der natürlich reflexartig wieder von irgendwelchen Spacken kam, dass demnächst dann die braune Fatima Titel sein wird bei Asterix, ist eben genauso, wie ich diesen Kommentar aufgefasst habe.
Das ist völliger Blödsinn.
Ja, aber ich finde, es geht es dir nicht auch so. Ab und zu erwische ich mich dabei und denke mir, ich schaue mal kurz die Kommentarspalte drunter an. Und dann denke ich mir immer wieder, was gibt es nur für, es tut mir leid, für völlig hilflose Menschen, die keine Ahnung von der Materie haben, aber immer ihren, man würde fast sagen, Narrativ oder ihren Sermon oder ihren Schwachsinn loswerden müssen. Das fand ich da auch so. Ich habe mir danach wieder gedacht, jetzt sollte ich erstmal wieder ein paar, möglicherweise Jahre, die Kommentare nicht mehr lesen, weil, also die Kommentare bringen einen in fast über 100% der Fälle nicht weiter, leider. Außer natürlich bei Posts von Sportradio 360, da ist das anders. Aber der gemeine Kommentar unter einem Zeitungsartikel zum Beispiel, das kannst du dir normalerweise nicht lesen, nicht durchlesen.
Ja, habe ich auch ab und zu mal gemacht oder Kommentare unter Posts von weiblichen Politikern. Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Zum Glück kommentieren wir nicht.
Ja, und lesen es auch nicht. Ja.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.